Ihr könnt gerne mit mir aufschlagen, Psalm 37, Vers 4. Oder für die, die schon, ich denke, die meisten wissen wahrscheinlich schon auswendig, worauf ich hinaus will, wenn sie die Stelle hören. Es geht heute um die Lust am Herrn. Und da werden wir aufgefordert im Psalm 37, Vers 4, habe deine Lust am Herrn. Also grammatikalisch ein Befehl. Wir werden aufgefordert, Lust am Herrn zu haben. Ja, wir sollen Lust, Freude, Friede am Herrn haben. Wir sollen uns ergötzen am Herrn, erfrischen, erquicken. All das steckt da mit drinnen. Und es hört sich erst einmal, ich meine, wir kennen den Vers wahrscheinlich schon lange und deswegen ist diese ist das erst einmal für uns nicht so Ungewöhnliches, aber wenn man sich das so denkt, für einen Christen Lust zu haben und dann noch Lust am Herrn, das ist erst einmal das, was manchen Vorstellungen so ein bisschen widerspricht. Aber Gott hat uns als Menschen so geschaffen, dass wir ja nach Lust, nach Freude, nach Liebe suchen und dieses Bedürfnis zu stillen suchen. Und er hat uns so geschaffen, weil er gerne möchte, dass wir es bei ihm stillen. Das ist so, dass dieser Aspekt des Gegenübers, dieser Aspekt, dass er uns als Kinder mit Liebe beschenken möchte. Und wir sehen das manchmal, wenn wir Kinder oder Enkel haben, wir freuen uns darüber, wenn wir ihnen Gutes tun dürfen. Wir freuen uns darüber, wenn wir sie in den Arm nehmen dürfen und wenn sie sich an uns schmiegen. Ja, der Ehemann freut sich auch, wenn seine Ehefrau das macht, wenn sie sich an ihn schmiegt und er sie in den Arm nehmen kann. Es ist einfach, wir sind so geschaffen, dass wir Lust suchen. Und Gott hat uns so geschaffen, weil in erster Linie er möchte, dass wir unsere Lust bei ihm stillen. Und dass wir so eine echte, herzliche, liebevolle Beziehung zu ihm haben. Und die Frage an uns heute ist, wo stillst du deine Lust? Stillst du sie beim Herrn oder gibt es andere Dinge? Und bevor ich da näher drauf eingehe, möchte ich die Verse im Zusammenhang mal lesen, weil das sehr interessant ist. Ich lese ab Vers 3, vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und hüte Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Also das Ganze ist eingepackt in bestimmte Empfehlungen oder eigentlich alles mehr oder weniger Befehle, was wir tun sollen. Und Verheißungen, dass er uns gibt, was unser Herz begehrt, dass er für uns handelt, dass er für uns wirkt. Und so die Lust am Herrn ist sozusagen irgendwie in der Mitte da mit eingefügt. Es fängt an in Vers 3, wir sollen dem Herrn vertrauen. Und aus diesem Vertrauen heraus Gutes tun oder auch das Richtige tun, ist beides drinnen. Und dann wohne im Land. Es ist wichtig, um den Segen Gottes zu erleben, es ist wichtig, dort zu bleiben, wo Gott dich hingestellt hat. Manchmal, wenn es schwierig wird, sind wir so gepolt, dass wir gern schnell woanders hingehen wollen oder so. Aber bleib da, wo Gott dich hingestellt hat. Das betrifft unter anderem auch die Gemeinde. Bleib da in der Gemeinde, wo Gott dich hingestellt hat, weil dort der Ort ist, wo Gott dich segnen möchte. Nicht umsonst heißt es im Hebräerbrief, verlasst eure Versammlungen nicht, weil Gott dich segnen will. Nicht, weil er möchte, dass irgendwie sich der Pastor freut, weil mehr Leute da sind. Okay, das tut er auch. Aber er möchte das, um dich zu segnen, um dir Gutes zu geben, weil er dort gute Dinge für dich hingestellt hat. Und dann hüte Treue. Die alte Elberfelder übersetzt, weide dich an Treue. Und mit Treue ist Gottes Treue gemeint. Das ist eben ein Wort, was für die Hirten war und Schafherden. Und wir sollen uns wie Schafe sich am Gras weiden, sollen wir uns an Gottes Treue und an Gottes Wahrheit weiden, uns daran nähern. Sich immer wieder Gottes Treue zu versinnbildlichen, sich immer wieder Gottes Treue bewusst zu machen und sich daran richtig nähern, richtig weiden daran. Und dann habe Lust am Herrn und er gibt dir, was dein Herz begehrt. Wenn ich mich weide an seiner Treue, wenn ich wohne, wenn ich Lust habe am Herrn, habe ich die Verheißung auch, er gibt mir, was mein Herz begehrt. Das nächste ist, befiehl dem Herrn deinen Weg. Die Elberfelder hat den Fußnote, wälze auf den Herrn deinen Weg. All die Sorgen, all die Probleme, die du gerade hast, wälze sie auf den Herrn. Vielleicht zu schwer für dich, um es vorwärts zu bewegen, aber gib dem Problem einen Stoß, dass es auf den Herrn fällt, er kann es tragen. Und dann kommt wieder Vertraue auf ihn. Nochmal Vertrauen. Aber sozusagen eine höhere Form. Du vertraust auf ihn als einer, der diese Lust am Herrn hat, der schon erlebt hat, dass Gott ihm Dinge gegeben hat, die sein Herz begehrt hat. Und dass dieses Vertrauen ist sozusagen gewachsen. Es ist stärker geworden. Es ist größer geworden. Und all das führt dann dazu, dass der Herr handelt. Dass der Herr es wohl macht, wie andere Übersetzungen machen. Er wird es dann wohl machen. Und hier steht eben, habe deine Lust am Herrn. Wir sollen Lust am Herrn haben, so wird er uns geben, was unser Herz begehrt. Und es hat mich erinnert an einen Vers, den Jesus gesagt hat in Johannes. Johannes 5, Vers 44. Da sagt er zu seinen Zuhörern, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Und lasst uns erstmal das Tolle, was darin steht, nehmen. Gott will dich ehren. Ja? Gott hat Ehre für dich bereitgestellt und die sollst du von ihm bekommen, nicht von Menschen. Gott selbst will dich ehren. Er will dir Ehre geben. Aber, sagte diese, die Leute haben die Ehre von Menschen gesucht. Sie haben die Ehre, die Bestätigung von Menschen gesucht und haben so letzten Endes erstmal Gottes Ehre verpasst, weil sie aus waren auf Lob, auf Bestätigung, auf Anerkennung bei Menschen. Weil es ihnen wichtig war, irgendwie im Mittelpunkt zu stehen oder gesehen zu werden von den Menschen. Und dadurch haben sie die Ehre letztendlich verpasst, die Gott ihnen geben wollte, weil sie auf das Falsche fokussiert waren. Und das Zweite ist, dass er da schreibt, sie können auch nicht glauben, wenn sie Ehre von Menschen suchen. Ja? Und es passt irgendwie zu dem, wenn wir Lust am Herrn haben, gibt er uns, was unser Herz begehrt. Wenn wir die Ehre von Gott suchen, dann können wir glauben und können das erleben, dass Gott unsere Bedürfnisse stillt und dass es uns leicht fällt, zu glauben. Und zwei Verse später, Vers 47, drei Verse später, sagt er dann, wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Das nur so nebenbei, aber es ist eine interessante Aussage, dass Jesus sagt, wenn wir nicht bereit sind, dem zu glauben, was er uns in der Bibel gesagt hat, dann würden wir auch nicht glauben, wenn er uns leibhaftig vor uns stände und zu uns reden würde. Und das muss man sich manchmal auf der Zunge zergehen lassen. Das muss man sich manchmal wirklich bewusst machen. Das, was wir in der Hand halten in der Bibel, das ist das geschriebene Wort Gottes. Und das ist genau so zuverlässig, wie Jesus als Mensch gewordenes Wort Gottes. Und es gibt eine gewisse Parallele darin. Unsere Liebe zu Jesus wird uns auch dazu führen, sein Wort zu lieben. Und wenn wir sein Wort nicht lieben, dann wird auch unsere Liebe zu Jesus an Grenzen stoßen. Und er sagt hier, wenn ihr diesen Schriften, dem Schriftlichen nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Das nur so nebenher, aber gehen wir zurück. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Oder habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Weil dieses Prinzip lässt sich auf viele Dinge ausweiten. Ja? Wo suche ich? meinen Hunger zu stillen, den Hunger nach Ehre, die ich habe, den Hunger nach Lust, den Hunger nach Anerkennung, nach Freude, nach Annahme, den Hunger, dass mir Wert zugesprochen wird. Wo suche ich ihn zu stillen? Gehe ich zu Gott und suche es bei ihm? Oder nehme ich mir andere Quellen zu Hilfe, zum Beispiel bei Menschen? Und es geht hier wirklich um das Suchen. Es heißt nicht, dass ich das Ja nicht annehmen kann. Ja, ich darf das natürlich annehmen, wenn jemand sagt, dass er mich liebt. Ja, ich darf das annehmen, wenn meine Frau mir sagt, dass sie mich liebt. Ich muss das nicht abwehren, weil ich dann sage, okay, nur Gott darf mich lieben. Oder ich darf das auch annehmen, wenn Leute sagen, das hast du gut gemacht. Natürlich darf ich das annehmen. Aber es geht darum, wo suche ich das? Wo suche ich meine Bestätigung? Wo suche ich meine Anerkennung? Wo suche ich meinen Wert? Und es gibt auch bei uns Menschen so, dass das gar nicht so offensichtlich ist, sondern in unsere Seele einfach so verbogen ist, dass wir das brauchen, um überhaupt vor uns selbst bestehen zu können, dass wir irgendwo Anerkennung bekommen. Und wenn es nur die Anerkennung ist, die wir uns selbst geben für das, was wir tun. Ja, das ganze Helfersyndrom und für jemanden, der in der Pflege arbeitet, ist das etwas, was ich teilweise sehe und was auch in der Ausbildung durchgenommen wurde. Es dreht sich darum, dass ich Dinge mache für andere, damit ich zumindest mich selbst loben kann und mich selbst als gut ansehen kann. Wenn ich nicht fähig bin, Dinge für andere zu tun, fühle ich mich wertlos. Und kann uns als Christen auch so gehen. Ich habe das erlebt, wie ich nach Berlin damals umgezogen bin, um auf die Bibelschule zu gehen. Plötzlich war ich ein Nobody, ja, in einer großen Gemeinde mit 700 Mitgliedern. Und ich war dort. Ich hatte keinen Dienst. Keiner kannte mich. Ja, selbst wenn ich gekommen wäre und gesagt habe, okay, ich habe vorher Kinderdienst geleitet und ich habe im Lobpreisteam mitgespielt und so weiter, hätten die gesagt, ja, schön, wir schauen mal, wo wir was für dich finden. Fangen erst mal an, die Toiletten zu putzen. Okay, das wäre auch schon mal ein Dienst gewesen. Und ich habe das gemerkt, ich hätte es ja selber nicht gedacht, aber ich habe das gemerkt, wie das wirklich mir wichtig war, was zu tun zu haben. Und wie ich dann die erste Gelegenheit hatte, im ersten Praktikum der Bibelschule, da so ein kleineres Team zu leiten, bin ich mit voller Kraft reingestürmt, so gar nicht so bewusst, aber im Nachhinein hat mich Gott dann überfüllt, mit voller Kraft reingestürmt. Jetzt beweise ich allen, dass ich auch was tauge, sozusagen, dass ich auch was kann, dass ich geistig stark bin und dass ich hier vorangehen kann. Und bin dann am ersten Tag, ging irgendwie alles schief, nichts hat geklappt. Und als ich dann zu Hause völlig verzweifelt gebetet habe, hat mich Gott dann überführt und hat gesagt, ja, also vertrau doch auf mich, lass doch mich machen. Und ich habe dann auch Gott um Vergebung gebeten und habe das dann, bin am nächsten Tag ganz entspannt und habe gesagt, Herr, ich muss jetzt nicht irgendwie beweisen, dass ich besonders gut kann, sondern ich mache einfach die Dinge, die du uns in die Hände legst. Und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie dann wirklich wir Zugang bekamen zu den Leuten dort. Wir waren zum Zentrum für so ein Jugendzentrum und wollten da mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen über Jesus. Und plötzlich konnten wir einfach mit ihnen spielen und Dinge machen und kamen dadurch ins Gespräch mit ihnen. Und dieses Prinzip, um das es hier geht, das sehen wir noch in Jeremia. Jeremia 2, Vers 13. Da steht, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Wenn du deine Lust und deine Erfüllung nicht beim Herrn suchst, wenn du ihn, die Quelle lebendigen Wassers, verlässt, dann wirst du zwingend dir andere Quellen suchen. Und letztendlich sind das Letzte, was die Welt dir geben kann, das sind rissige Zisternen, wo abgestandenes Wasser drinnen steht, brachiges Wasser, das sich nicht immer hält, das beständig auch nachgefüllt werden muss. Aber du brauchst, und ich brauche das, jeder Mensch braucht das, wir sind so geschaffen, wir brauchen Lust, wir brauchen Bestätigung, wir brauchen Liebe. Und wenn wir sie uns nicht beim Herrn holen, dann werden wir irgendwo auch anderes abgestandenes Wasser suchen. Und es führt in einen immerwährenden Kreislauf, weil das, was die Welt uns bieten kann, das hält nicht an, das rennt ständig weg. Und du bist nur noch auf der Hetze und auf der Jagd nach Liebe, nach Lust, nach Bestätigung. Und das sollte nicht sein, weil Gott gibt uns ja. Er ist die Quelle lebendigen Wassers, er will es uns geben. Lasst mich einfach mal so ein paar löcherige Zisternen aufzählen. So ein paar falsche Lustquellen, Bestätigungsquellen. Und das kann uns manchmal helfen, weil wir können so in Gewohnheiten hineinrutschen, wo wir Dinge tun, ohne noch so richtig drüber nachzudenken und ohne das zu realisieren, dass wir es eigentlich aus falschen Gründen tun. Der eine löchrige Zisterne, die in dieser Welt sehr stark ist und immer stärker wird, das ist einfach Ablenkung. Sind eigentlich gute Dinge, aber man sollte das nicht machen, um seine Unlustgefühle zu unterdrücken oder zum Lustgewinn. Ja, zum Beispiel Internet, Computerspiele, Fernsehen, solche Sachen. Das ist ja an für sich nichts Verkehrtes, aber warum tue ich es? Tue ich es jetzt, weil ich Spaß daran habe und gesättigt vom Herrn, oder tue ich es, weil ich mich gerade selbst nicht aushalten kann, weil ich Unlustgefühle habe, um das zu überdecken. Und die Ablenkung nimmt immer mehr zu, und man merkt es auch, wenn man mit Leuten versucht, über Jesus ins Gespräch zu kommen oder Leute einzuladen, dass einfach die Ablenkung auch ein Hindernisgrund ist, überhaupt zu Jesus zu finden. Die zweite löchrige Zisterne, wo man versucht, die Lust zu stillen, das ist, indem man so verschiedene Lüste des Körpers herannimmt und diese pflegt und versucht dadurch, seinen inneren Hunger zu stillen. Ja, das fängt an mit Essen und Trinken, mit Schokolade, mit Eis, mit allen möglichen Dingen oder auch, je nachdem, wo halt dein Geschmack ist, auch im ganzen sexuellen Bereich. Übrigens auch das Gegenteil, wenn Leute extreme Askese oder solche Sachen leben, um sich dadurch Anerkennung oder Bestätigung selber zu geben. Und auch hier wieder, eigentlich ist es ja nichts Verkehrtes. Wir sollen ja essen, wir sollen ja auch Süßes genießen, ja. Die Bibel ermutigt uns auch, Honig zu essen, weil es gut ist für uns, aber eben in Maßen. Ja? Und auch Sexualität ist was Gutes, wenn es im richtigen Rahmen ist, ja, zwischen Mann und Frau, die miteinander verheiratet sind. Aber es soll nicht der Ersatz sein für Jesus. Und es soll nicht der Ersatz sein für die Lust am Herrn. Es soll nicht der Ersatz sein für die Liebe von Herrn. Es soll nicht dazu dienen, mich besser zu fühlen. Ja? Auch Sexualität in der Ehe dient nicht dazu, dass du dich besser fühlst, sondern es ist ein Geschenk an deinen Ehepartner. Und wenn du die Liebe deines Ehepartners ausnutzt, um dich besser zu fühlen, dann wird irgendwie die Ehe ziemlich schnell in Probleme hineinkommen. Wenn dagegen beide Ehepartner beständig ihre Lust beim Herrn stillen und dann aus diesem Geliebtsein von Jesus heraus sich gegenseitig beschenken, dann kann das etwas sehr Schönes werden. Und das gilt natürlich auch für andere Dinge. Die dritte löchrige Zisterne, das wäre eben durch eigene Arbeit oder durch andere Dinge Anerkennung zu suchen oder von Menschen Anerkennung zu suchen. Es gibt eine schöne Stelle im Prediger. Prediger 6, Vers 7, da steht: Alles Mühen oder alle Arbeit des Menschen ist für seinen Mund, und doch wird seine Begierde nicht gestillt. Ja, in der Fußnote steht wörtlich: Und doch wird seine Seele nicht gefüllt. Also alle Arbeit, die du machst, alle Mühe, die du dir gibst, sie kann dir Lohn geben, der dir hilft zu essen, ein Haus zu haben, aber das tiefe Bedürfnis deiner Seele wird nicht gefüllt. Prediger 6, Vers 7. Auch hier wieder, es ist ja etwas Gutes zu arbeiten, es ist etwas Gutes, eine gute Arbeit zu verrichten, aber wir sollten nicht die Arbeit nutzen, um Ehre für uns zu suchen, für unsere Leistung. Manchmal versuchen wir auch versteckt Anerkennung von Menschen zu suchen, indem wir aus Selbstmitleid heraus versuchen, irgendwie andere dazu zu bringen, uns zu bedauern, damit wir uns besser fühlen. Oder ich suche das in mir selbst, dieses Helfersyndrom. Ich fühle mich wertlos, wenn ich nichts zu tun habe. Und das Schöne ist, Gott will dich ehren und er will dich auch ehren für deine Arbeit. Aber wie ehrt er dich? In der Bergpredigt hat es Jesus gesagt, Gott ehrt dich im Verborgenen. Wenn du deine Arbeit tust, die Gott dir geschenkt hat, egal ob es jetzt ein geistlicher Dienst ist oder auch an deinem Arbeitsplatz, wo auch immer du bist, egal in welcher Branche, du arbeitest dort und du machst deine Arbeit von Herzen für Gott, dann wirst du das auch erleben, wie Gott dich ehrt dafür und wie Gott dir Bestätigung schenkt und wie Gott sagt, das hast du heute gut gemacht. Und wie er dich da auch ermutigen will in den ganzen Dingen. Er wird es nicht dadurch machen, dass du dann praktisch einen großen Orden von deinem Chef bekommst, aber du kriegst sozusagen einen Orden von Gott, den er dir verreicht, weil er sagt, ich sehe das, dass du das für mich machst. Ich sehe das, dass du das aus Liebe heraus für mich versuchst, deine Arbeitskollegen mit dieser Liebe auch zu begegnen und er ehrt dich dafür auch im Verborgenen. Aber es ist nicht die Quelle unserer Lust, es ist nicht das, wo wir das suchen, dass wir sagen, ich versuche jetzt möglichst gut zu arbeiten, damit Gott mich ehrt, sondern ich gehe direkt zu Gott hin. Und es gibt eine viertlöchrige Zisterne, da ist jetzt nichts Gutes dran. Es wird oft auch versucht, durch okkulte oder esoterische Praktiken so diese Lust zu füllen. Und es nimmt zu in unserer Gesellschaft. Ich war schockiert in meiner Ausbildung zum Altenpfleger. Als Entspannungstechnik gab es nur noch okkulte Methoden, was gelehrt wurde. Yoga, andere Meditationspraktiken, das sind diese östlichen Meditationspraktiken, das sind alles Dinge, die dich öffnen für okkulte Mächte. Und vielfach werden so esoterische Praktiken auch ausgeübt, dass man einen Machtzugewinn oder einen Lustzugewinn hat oder dass man es macht, damit man sich selbst als wichtig und bedeutend erlebt. All das sind so falsche Lustquellen. Und die Antwort darauf ist, lass den Herrn deine Quelle sein. Wenn du es erlebst, wie gut Gott ist, dass er deine Quelle ist, dann kannst du auch diese löchrigen Zisternen verlassen. Und in Wirklichkeit kannst du es nur verlassen, wenn du auch frisches Wasser hast. Ja, wenn jemand am Verdursten ist und er hat kein frisches Wasser da, dann trinkt er auch den größten Dreck, bevor er verdurstet. Weil er es einfach braucht. Und so, wenn wir nicht anfangen, wirklich bewusst beim Herrn, den Herrn unsere Quelle sein zu lassen, unsere Lust bei ihm zu stillen, dann werden wir zwangsläufig auf diese löchrigen Zisternen zurückgreifen. Aber wir können unsere Lust und wir dürfen und wir sollen sogar unsere Lust beim Herrn stellen. Und die Voraussetzung ist, um überhaupt dazu fähig zu sein, ist natürlich, dass wir von neuem geboren sind. Wer kein Kind Gottes ist, hört es sich vielleicht toll an, aber der kann das gar nicht. Und da ist unser Weg auch nicht zu sagen, still deine Lust beim Herrn, sondern nimm die Erlösung an, dass du ein Kind Gottes wirst. Und dann wirst du das erleben, wie deine Lust beim Herrn gestillt werden kann. Und das Nächste, was auch eine starke Hilfe ist, um die Lust beim Herrn zu stillen, ist auch diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und wir sehen das, wie Jesus darüber redet, im Bild einer Quelle. Johannes 7, Vers 37, folgendes steht das. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also wir kommen an ihn, zu ihm, wenn wir dürsten. Wir glauben an ihn, nehmen die Erlösung an und danach fließen aus unserem Leib, wörtlich sogar aus unserem Bauch, Ströme lebendigen Wassers. Der Heilige Geist sozusagen will wie ein Strom, wie eine Quelle in uns sein. Und dasselbe sagt er in Johannes 4 zu der samaritischen Frau, Vers 13. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Er stellt praktisch diese Annahme der Erlösung, dieses Glauben an ihn, dieses Gotteskind werden, da wie Trinken. Ich trinke von ihm. Und dieses Wasser wird dann in mir zur Quelle, die hinausströmt. Du nimmst Jesus an und hast lebendiges Wasser in dir. Du wirst erfüllt mit dem Heiligen Geist und es fließt aus dir. Das steht Johannes 7, Vers 39. Den Geist sollen die empfangen, die an Jesus glauben. Also zuerst glaubst du an Jesus, dann empfängst du sozusagen noch eine Fülle des Heiligen Geistes, die aus dir strömt. Und wie kann ich jetzt Gott zur Quelle meiner Lust machen? Was kann ich da praktisch machen? Und das Erste ist, wenn Gott mir das zeigt, verlass das dreckige Wasser. Geh weg von diesen löchrigen Zisternen. Und das heißt Buße tun, eigentlich umdenken, umkehren von Herzen. Und wir haben diesen schönen Vers, 1. Johannes 1, Vers 9, wo steht, ich will es bloß gleich richtig zitieren und kein Wortdreher reinkriegen. Da steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und hier hast du diesen Punkt, wir sollen unsere Sünden bekennen. Und das biblische Bekennen, im Griechischen, ist eigentlich dasselbe Sagen wie. Du sollst also das eine Sünde nennen, was Gott eine Sünde nennt. Manchmal haben wir so die Tendenz, weil wir die Zerstörung merken, weil wir das Negative merken, zu Gott zu kommen und um Vergebung zu bitten, aber nicht eigentlich wirklich so überzeugt zu sein, dass das immer und zu jeder Zeit falsch ist. So irgendwie ist da noch so eine Sehnsucht drinnen, dass wir uns denken, naja, eigentlich, okay, ich sehe jetzt, es ist nicht so gut, aber irgendwie hätte ich es doch ganz gerne. Und hier Sünden bekennen heißt letztendlich, ich erkenne Gottes Maßstab an. Ich sage, okay, ich erkenne an, es ist immer falsch. Und ich erkenne deinen Maßstab an. Ich denke um, ich tue Buße, ich kehre in meinem Denken, in meinem Inneren um, was natürlich dann auch dazu führt, dass ich im Äußeren anders handle. Das meint wirklich dieses Buße tun, dieses Umkehren. Und dann verspricht auch Gott, dass er mir vergibt. Ne? Hebräer 12, Vers 1 werden wir aufgefordert, die Sünde, die uns so leicht umstrickt, abzulegen. Also es ist, Sünde ist wie ein Hindernis, ist wie ein Deckel auf der Quelle des Wassers. Ja, oder eine verstopfte Wasserleitung. Ja, Sünde verstopft die Wasserleitung des Heiligen Geistes in deinem Leben, könnte man so sagen. Und so Hindernisse, die da ganz, ganz massiv so das Fließen des Heiligen Geistes verstopfen, sind zum Beispiel so Dinge wie Unvergebenheit, Unversöhnlichkeit, Bitterkeit. Darum so wichtig zu vergeben den Menschen, die dir was angetan haben. Das ist das so, dass du diese Zisternen verlässt und dann geh direkt zur Quelle. Wir müssen keine großen Umwege machen, sondern wir dürfen direkt zur Quelle gehen. Und die Quelle ist einerseits direkt der Heilige Geist und andererseits ist die Quelle das Wort. Und ich möchte das jetzt noch kurz, weil wir haben schon spät, noch kurz zu jedem was sagen. Und das nächste Mal nochmal ausführliches sagen. Aber du kannst dir als Vorbild den Lieblingsjünger von Jesus nehmen, den Jünger Johannes. Was hat der immer wieder gemacht? Oder wofür ist er berühmt? Okay, ich weiß nicht, ob er dafür berühmt ist, aber das war immer das, was mich beeindruckt hat. Er war der, der an der Brust Jesu lag. Also er war der, der... Heutzutage würde er wahrscheinlich neben Jesus sitzen, damals ist man gelegen zu Tisch und sich an ihn lehnen. Und er war der, der diese Nähe gesucht hat. Und Jesus hat dann später gesagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe, aber ich schicke euch einen Stellvertreter, einen Helfer, einen Helfer der gleichen Art wie ich. Er hat uns den Heiligen Geist geschickt. Und der Heilige Geist möchte für uns so real sein und uns so sehr diese Liebe vermitteln, wie das Jesus für seine Jünger getan hat. Und der Heilige Geist hilft uns, diese Wertschätzung Gottes zu empfangen. Wir werden aufgefordert im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, wir sollen Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Und dieses Wort Gemeinschaft, dieses Koinonia im Griechischen, es hat so drei Hauptbedeutungen. Es ist einmal so eine Gemeinschaft, so eine richtig intime Gemeinschaft, eine Freundschaft. Es hat die Bedeutung von Partnerschaft, dass man Dinge gemeinsam macht. Und es hat unter anderem auch die Bedeutung so von Vermittlung oder Transport. Der Heilige Geist ist der, der all das, was Gott hat, zu dir transportiert, der dir all diese Segnungen Gottes vermittelt. Und in Jakobus 4, Vers 5 steht sogar noch, das lese ich mal vor, weil das ist wunderschön, da steht, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Der Heilige Geist hat ein eifersüchtiges Verlangen nach uns. Er ist ja bereits da, er ist diese Quelle in uns. Und wenn wir uns ihm hingeben, wenn wir ihn einladen und sagen, ich brauche das jetzt, diese Liebe, diese Gemeinschaft, dieses Erleben deiner Nähe, dann schenkt er uns das. In Epheser 5, Vers 18, was wir das letzte Mal hatten, werden auch so Dinge erwähnt, wie wir mehr vom Heiligen Geist, so eine neue Erfrischung bekommen. Also ich kann direkt hingehen und sagen, Heiliger Geist, ich brauche jetzt deine Gegenwart, ich brauche deine Nähe, ich brauche diese Liebe. Und ich danke dir, dass du mich liebst und ich lade dich ein, dass du mich ganz neu mit dieser Liebe durchströmst. Und es gibt mehrere Hinweise in der Bibel auch, dass da das Sprachengebet wirklich sozusagen diesen Fluss des Heiligen Geistes, diesen Liebestrom zum Fließen bringt. Und das Zweite, und da schlagen wir mal wieder Jeremia auf, ist, sich wirklich durch das Wort in Gottes, ja, sich durch das Wort Lust und Liebe von Gott bringen zu lassen. Jeremia 15, Vers 16. Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr der Herrscher. Das Wort Gottes, das du wirklich nicht nur hörst, sondern in dich aufnimmst, ja, richtig ist sozusagen im bildlichen Sinn, das wird dir zur Wonne und zur Freude deines Herzens. Gottes Wertschätzung, Gottes Liebe können wir empfangen, indem wir uns mit seinem Wort füllen, es essen, es nehmen. Indem wir sozusagen über solche Worte nachdenken. Lass mich euch ein Beispiel noch geben. Jesaja 49, Vers 15 und 16. Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes. Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Und das wirklich aufzunehmen, zu essen, zu kauen, sich damit zu beschäftigen, ja, es hin und her zu bewegen im Herzen, ja, sich das zu sagen, okay, für Gott bin ich so wertvoll wie für eine Frau ihr neugeborenes Kind. Er hält mich so in den Arm, er beschützt mich so, wie diese Frau ihren Säugling beschützt. Er achtet, er ist mein Schutz, ja, er achtet auf meine Mauern, er ist mein Schutz, er vergisst mich nicht, er hat mich in seine Handflächen eingezeichnet, eintätowiert sozusagen. Beständig bin ich vor ihm. Beständig blickt er auf mich, um mich zu schützen, um mich zu lieben, um mich zu halten, um gleich zu merken, wenn irgendwas nicht passt, so wie eine Frau ihr Neugeborenes nicht aus den Augen lässt. Und wenn ich so über dieses Wort nachsinne oder über Psalm 139, Vers 14, wo steht, ich danke dir, Herr, dass ich auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht bin, dann wird diese Wertschätzung, die Gott für mich hat, mir richtig real. Weil der Heilige Geist nimmt dann diese Worte und macht sie uns real, sodass wir das richtig merken. Und es geht hier nicht darum, dass wir diese Lust erfahren, indem wir irgendwie mit unseren Gefühlen uns danach fühlen, sondern wir glauben, dem, was Gott in seinem Wort sagt. Wir nehmen es für uns in Anspruch, egal ob wir uns fühlen oder nicht. Und dadurch verändern sich unsere Gefühle. Es ist das Wort, was unsere Gefühle verändert. Indem wir uns das bewusst machen, egal wie ich mich fühle, das stimmt trotzdem. Dadurch entwickelt dieses Wort seine Kraft und verändert mich. Es gibt auch noch weitere Wege, wie wir diese Lust des Herrn mehr erfahren können, zum Beispiel durch Lobpreis oder anderes. Aber das nächste Mal gehen wir da nochmal genauer drauf ein. Also lass mich dich ermutigen, suche deine Lust beim Herrn zu stillen. Geh richtig zu ihm hin und sag, Herr, ich brauche das, dass ich mich wertvoll, geliebt und angenommen fühle und ich suche das jetzt ganz bewusst bei dir. Ich verlasse all die anderen Wege und ich suche das, indem ich diese Gemeinschaft pflege mit dir und mit deinem Geist, indem ich übers Wort nachsinne, indem ich nicht aufhöre, in Sprachen zu beten, indem ich wirklich mir bewusst bei dir das suche, den Wert, die Wertschätzung, indem ich auf das achte, was du über mich sprichst und in deine Gegenwart komme. Und wenn ich das mache und wenn ihr das macht, dürft ihr euch sicher sein, Gott antwortet darauf. Er fühlt sich geehrt, wenn wir sagen, ich verzichte auf die anderen Quellen und ich komme bewusst zu dir. Ich suche meine Anerkennung, Bestätigung bewusst bei dir. Und dann fängt er auch an, das in uns hineinzugießen und wir erleben das, wie wir unabhängig werden von davon, was andere Leute über uns denken oder ob Dinge ja, gut laufen oder nicht, sondern dass ich merke, ich weiß, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin begehrt von Gott und ich erlebe mehr und mehr dieses Bewusstsein und diese Lust vom Herrn. Und Herr, ich bitte dich wirklich für uns alle, Herr. Wir brauchen das, wir brauchen dieses, uns von dir geliebt und angenommen und deine Wertschätzung zu erleben, Herr. Und wir wollen bewusst sagen, wir suchen unsere Lust, wir suchen unsere Bestätigung, wir suchen unsere Liebe, wir suchen unsere Ehre allein bei dir, Herr. Und wir lassen die anderen Quellen hinter uns und richten uns auf dich. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du diese Lust und diese Ehre von Gott ausgießt über uns. Und ich bitte dich, ja, und ich spreche es auch als Verheißung über euch aus, dass der Heilige Geist euch diese Woche mehrmals einfach so diese Lust und diese Liebe Gottes vermittelt. Und dass ihr das erlebt, so ohne es groß zu suchen, und dass der Heilige Geist euch plötzlich das real macht und ihr euch geliebt und angenommen wisst, mitten in euren Umständen. Und ich bitte dich dafür, dass du das jetzt machst, Herr, dass du, Herr, weil ich habe das schon erlebt, dass du wirklich so überraschend plötzlich kommst mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe und es uns so spüren lässt, Herr. Und dass du auf diese Art und Weise uns noch mehr hineinlockst, von dieser Quelle zu trinken, von deiner Liebe zu naschen, von deiner Gegenwart und deiner Ehre, nach deiner Gegenwart, nach deiner Ehre zu suchen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du uns ehrst, dass du uns liebst und dass du über uns aussprichst, über jeden von uns. Du bist wertvoll. Du bist wichtig. Du bist angenommen. Du bist bedeutsam. Und ich danke dir dafür, Herr. Amen.